Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Entscheidungen zum weiteren Weg aus der Wirtschafts- und Finanzkrise auf den Herbst verschoben. Beim Gipfel in Brüssel konnten sie sich noch nicht darauf verständigen, wie die Währungsunion krisenfester gemacht werden soll. Einig sind sie sich aber, energischer gegen Jugendarbeitslosigkeit vorzugehen. Dafür wollen sie 6 Milliarden Euro bereitstellen. Außerdem öffnet sich die EU für weitere Staaten auf dem Balkan.
Es ist ein ungewöhnlicher Willkommensgruß. Für den kroatischen Regierungschef Zoran Milanovic haben dessen Kollegen allesamt ein Foto jener Familie unterschrieben, zu der Kroatien ab Montag gehören wird. Und der nächste Zuwachs ist schon in Sicht. Spätestens im Januar sollen die Beitrittsverhandlungen auch mit Serbien beginnen, dem einstigen Kriegsgegner. Das ist wirklich historisch. Wir missbrauchen das Wort ja oft, aber das ist historisch. Vor allem war dieser Beschluss konkret. Über die eigentlich geplante Vertiefung der europäischen Wirtschaftspolitik hingegen konnte die Kanzlerin hinterher nur sehr Allgemeines mitteilen. Immerhin gibt es jetzt einen Zeitplan, aber in der Sache beginnt man offenbar bei Null.
Im Oktober werden wir darüber sprechen, welche Parameter, welche Indikatoren, welche Politikbereiche sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.
Über solche Grundlagen muss man also noch diskutieren und erst recht darüber, wie weit die Vertiefung europäischer Zusammenarbeit gehen soll. Man kann uns aus Europa gern Ziele vorgeben, aber wie wir die erreichen, muss unsere nationale Sache bleiben. Hollande plädiert damit für eine Methode, die bisher etwa beim Haushaltsdefizit selten funktioniert hat. Aber auch das beschreibt eine Debattenlage, in der einer am Ende ziemlich enttäuscht feststellte,
dass es hier keinen Rückschritt gab. Dagegen haben viele, ich mich auch, gewehrt. Dass es aber nicht den großen Wurf gab, der eigentlich für die Juni-Sitzung des Europäischen Rates, diese Juni-Sitzung des Europäischen Rates angekündigt wurde.
Aber für große Würfe war es bei näherer Betrachtung der Lage offensichtlich noch zu früh.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich beim EU-Gipfel empört über abfällige Bemerkungen von irischen Bankern geäußert, in deren marodes Geldinstitut Milliarden Steuergelder geflossen sind. Die Führungsspitze der Anglo-Irish Bank hatte sich 2008 in Telefongesprächen höhnisch über deutsche Anleger geäußert. In den kürzlich veröffentlichten Mitschriften wurde außerdem deutlich, dass Manager über das Ausmaß der Krise gelogen haben. Merkel erklärte, sie habe dafür nur Verachtung übrig.
In Dublin ist die Empörung groß. Scham und Wut bei den Menschen, die unter dem Spardiktat der Regierung seit der Bankenkrise leiden. Es sind jetzt so harte Zeiten. So etwas ist schändlich. Dagegen muss man etwas tun. Es geht um die Arroganz von Managern der inzwischen abgewickelten Anglo-Irish Bank. Der Irish Independent hat Telefonmitschnitte aus 2008 veröffentlicht. Zu hören ist das verächtliche Gerede der Bankchefs über die eigene Regierung und die Geldgeber aus dem Ausland. Es ging um Milliardenhilfen, auch aus Deutschland. Die Bundeskanzlerin in Brüssel reagiert bitter. Das sei wohl der Ton vieler Banker. Solch zynische Äußerungen aus Sicht von Angela Merkel stellen sie die Politik vor eine ernste Herausforderung.
Menschen zu überzeugen, die jeden Morgen aufstehen, die jeden Tag ihre Arbeit machen, die immer ihre Steuern bezahlen, die alles tun und die auch Solidarität mit anderen Menschen, die schwächer sind, üben. Das alles wird dadurch zerstört. Und deshalb habe ich dazu wirklich nur Verachtung.
Der irische Premier stimmt Merkel zu. Diese Aufnahmen sind ein Donnerschlag. Vor allem, dass sie nahelegen, dass die Bank von Anfang an wusste, dass sie nicht mehr zu retten ist. Die Menschen sind vor allem verärgert darüber, dass bisher niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Ruf des Landes, da sind sich alle einig, hat gelitten. Die irische Regierung will die Affäre parlamentarisch aufarbeiten.
Die Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland kann demnächst beginnen. Der Bundestag verabschiedete heute den Gesetzentwurf dazu. Bis Ende 2031 soll feststehen, wo gebaut wird. Die Kosten der Suche werden auf mehr als 2 Milliarden Euro geschätzt. Bisher ist nur der Salzstock im niedersächsischen Gorleben erforscht worden. Die Zustimmung des Bundesrats Anfang nächsten Monats gilt als sicher.
Der deutsche Atommüllberg wächst weiter. Trotz Parteienkompromiss zur Endlagersuche, sagen Atomkraftgegner vom Reichstag. Für den Bundesumweltminister ist das Gesetz ein historischer Meilenstein.
Wir haben, und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, nicht der nächsten Monate, jetzt einen klaren und verlässlichen Rahmen, der sicherstellt, dass sachliche Argumente entscheiden, dass wir das beste Endlager suchen und nicht eines, das aus politischen Gründen favorisiert wird.
Bis 2015 soll eine Expertenkommission Endlagerkriterien entwickeln, ab 2014 ein Bundesamt für Entsorgung aufgebaut werden. Und keine weiteren Castortransporte ins Zwischenlager Gorleben. Bis auf die Linke stimmten alle Parteien dem Gesetz zu, trotz tiefer Skepsis beim SPD-Chef.
Was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, lässt mich sehr zweifeln, ob das hier nicht nur eine Scheinveranstaltung war. Denn wenn die CDU sich bereits bei der Frage verdrückt, wo ein Zwischenlager für Castor-Behälter sein soll, dann glaube ich nicht, dass sie am Ende wirklich bereit sind, ergebnisoffen auch in ihren Ländern suchen zu lassen.
Wichtig wird jetzt die Expertenkommission. 8 Wissenschaftler, 8 Vertreter der Zivilgesellschaft, je 8 von Bundestag und Bundesrat sollen den Entscheidungsprozess weiter voranbringen. Die Abstimmung heute, darin sind Regierung und Opposition sich einig, ist der Auftakt zu einem politischen Marathonlauf.
Dies Gesetz ist keins für einfache, schnelle Umsetzung. Die neue Endlagersuche wird wieder und wieder und wieder auf der politischen Tagesordnung stehen, jahrzehntelang.
Der Bundestag billigte außerdem die Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe. Geld aus dem 8 Milliarden schweren Hilfsfonds soll auch in den Hochwasserschutz investiert werden. Die Opposition kritisierte zwar, dass der Fonds mit neuen Schulden finanziert wird, stimmte jedoch dafür. Entlang der Elbe in Sachsen-Anhalt steigen die Pegelstände wieder leicht an. Die Aufräumarbeiten, etwa südlich von Magdeburg, sind noch lange nicht abgeschlossen.
Was Sie abladen, wird hier dringend benötigt. Waschmaschinen, Möbel, Spielzeug. Spenden, die den Menschen in der Region um Groß-Rosenburg südlich von Magdeburg helfen sollen, nach der Flut schnell wieder auf die Beine zu kommen. Gesammelt hat das Ganze Kaya Melcher aus dem Lipperland in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Supermarkt hat sie den Menschen bei sich zu Hause den Euro vom Einkaufswagen abgeschwatzt. Davon hat Kaya Melcher dann diese Spenden gekauft und persönlich hergebracht.
Ja, ich wollte nicht 100 Euro überweisen. Ich wollte wissen, dass das auch ankommt. Das war eigentlich meine Motivation. Dass das jetzt so ein Volumen angenommen hat, das wusste ich vorher nicht und das hätte ich auch nie gedacht. Aber umso schöner, dass das jetzt so passieren durfte, wie es ist.
Der Sperrmüll türmt sich am Straßenrand. Vieles hat das Hochwasser in Groß-Rosenburg und anderen Orten in Sachsen-Anhalt zerstört. Jede Spende ist deshalb willkommen, auch die Milliardenhilfen aus Berlin.
Ich habe auch dafür geworben, dass diese 8 Milliarden Euro durch Bund und Länder zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem Geld können wir Sachsen-Anhalt wieder aufbauen. Wir wollen jeden wieder an den Stand versetzen, an den er vor der Flut gewesen ist.
Doch an einigen Orten, wie hier in Barbie, schauen die Menschen schon wieder mit Sorgen auf die Elbe. Aus Tschechien und Sachsen soll noch einmal neues Hochwasser kommen. Mit 1 bis 2 Metern rechnen sie in Sachsen-Anhalt. Im Norden bei Fischbeck werden seit Tagen Spundwände in den Boden gerammt. Eine 150 Meter lange Stahlmauer soll die Anwohner vor neuem Hochwasser schützen. Die betroffenen Gemeinden sehen sich so für das Wasser am Wochenende gut gerüstet.
In der Mammutsitzung des Bundestages wurde auch das Gesetz zur steuerlichen Gleichstellung homosexueller Partnerschaften gebilligt. Damit sollen eingetragene Lebenspartnerschaften künftig, wie Eheleute, auch vom Ehegattensplitting profitieren können. Weil den Ländern dadurch Steuereinnahmen entgehen, muss der Bundesrat noch zustimmen. Eine Gleichstellung auch beim Adoptionsrecht scheiterte an Schwarz-Gelb. Etwa 90 Abgeordnete scheiden mit der Bundestagswahl aus dem Parlament aus. Auf tagesschau.de zeigen wir in einer Bilderstrecke prominente und altgediente Parlamentarier, die sich im Herbst endgültig aus dem Bundestag verabschieden. Der US-Senat hat mit der Reform des Einwanderungsgesetzes eines der zentralen Projekte von Präsident Obama auf den Weg gebracht. Rund 11 Millionen Menschen, die zurzeit noch illegal in den USA leben, sollen demnach gültige Aufenthaltspapiere bekommen, nach 15 Jahren sogar US-Bürger werden können. Das Gesetz sieht zugleich schärfere Grenzkontrollen vor. Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner dominieren, kann die Reform allerdings noch scheitern. Kurz vor dem Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Mursi baut sich in Ägypten eine neue Protestwelle auf. Schon in den vergangenen Tagen war es zu Auseinandersetzungen zwischen Unterstützern und Gegnern des Präsidenten gekommen. Und auch heute versammelten sich wieder landesweit Zehntausende beider Lager zu Protesten. Für Sonntag planen Mursis Gegner Massenkundgebungen. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten.
Stromausfälle, steigende Lebensmittelpreise, zunehmende Arbeitslosigkeit und kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen in Kairo, die noch Benzin verkaufen. Stundenlanges Warten hat die Menschen aggressiv gemacht. Wir wollen Mursi nicht. Ein Jahr regiert er schon und wir haben nicht einmal genug zu essen. Der Jahrestag der Amtsübernahme durch den islamistischen Präsidenten ist erst am Sonntag. Doch schon heute haben die Menschen sich versammelt. Das Lager der Gegner Mursis, die Stimmung ist aufgeheizt. Auch die religiös-Konservativen, die sich in Nasr City versammelt haben, wollen nicht länger schweigen. Die liberalen Kritiker ihres Idols Mursi nennen sie Verräter, die sich der Präsidentenbeleidigung schuldig gemacht haben. Die Legitimität von Mohammed Mursi kann kein Mensch beseitigen. Nur mit dem Wahlzettel, nur demokratisch. Am Mittwochabend hatte Präsident Mursi versucht, seine Erfolge herauszustellen und die Gemüter zu beruhigen. Das ist ihm nicht gelungen. Das Militär ist mittlerweile aus den Kasernen ausgerückt und hat angekündigt, einzuschreiten, sollte die Lage sich zuspitzen. Bei Ausschreitungen in Alexandria hat es nach Pressemeldungen bereits Dutzende von Verletzten gegeben.
Ein Jahr Mursi. Noch immer gibt es kein Parlament. Noch immer stehen sich die beiden Lager, die Gegner und Anhänger Mursis, unversöhnlich gegenüber. Und auch der Präsident hatte mit seiner 2,5-stündigen Rede nichts dazu beigetragen, die Lage zu entschärfen. Wann immer die beiden politischen Lager aufeinandertreffen werden, die Folgen wären unabsehbar. Und so sieht es jedenfalls heute Abend aus. Dies ist nur noch eine Frage der Zeit.
Die italienischen Behörden haben einen früheren Buchhalter des Vatikans wegen des Verdachts der Korruption und der Geldwäsche festgenommen. Gegen den Geistlichen Scarano ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen dubioser Geschäfte über das Vatikanische Finanzinstitut. Das ist schon länger im Visier der Strafverfolger. Scarano soll zudem versucht haben, 20 Millionen Euro aus der Schweiz nach Italien zu schmuggeln.
Hier wird ein vatikanischer Geistlicher verhaftet. Monsignore Nunzio Scarano, ein ehemaliger Rechnungsprüfer im Vatikan, wird von Ermittlern der italienischen Finanzpolizei abgeführt. Die römische Staatsanwaltschaft wirft Scarano Korruption und Geldwäsche vor. Der Monsignore aus dem süditalienischen Salerno soll mitgeholfen haben, 20 Millionen Euro aus der Schweiz nach Italien zu schmuggeln. Außerdem soll Scarano Schecks einer süditalienischen Immobilienfirma in Höhe von insgesamt 600.000 Euro über das vatikanische Geldinstitut IOR in Bargeld umgetauscht haben. Der Fall Scarano ist kein Einzelfall. Das wahre Problem im Vatikan sind nicht die sogenannten homosexuellen Lobbys, sondern Korruptionslobbys, und die gibt es im Vatikan wie auch außerhalb. Für den Vatikan kam die Angelegenheit Scarano offenbar nicht ganz überraschend. Schon seit mehr als einem Monat sei der Geistliche vom Dienst suspendiert, nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen habe, teilte der Sprecher des Vatikan heute schriftlich mit. Gleichzeitig kündigte Federico Lombardi an, dass der Kirchenstaat umfassend mit den italienischen Ermittlungsbehörden zusammenarbeite. Vor 2 Tagen erst hatte Papst Franziskus eine 5-köpfige Kommission eingesetzt. Darunter befindet sich auch eine Harvard-Professorin. Das Gremium soll die Transaktionen des Vatikanischen Geldinstituts IOR durchleuchten und anschließend dem Papst persönlich Bericht erstatten.
Nördlich der peruanischen Hauptstadt Lima haben Forscher eine Grabstätte aus der Zeit vor den Inkas entdeckt. Die Anlage, die der Wari-Kultur zugeordnet wird, war unter Tonnen von Geröll verschüttet und offenbar deshalb von Plünderungen verschont geblieben. In den Grabkammern wurden 63 Leichen entdeckt, dazu Gold, Keramik und andere Grabbeigaben. Die Wari-Kultur hatte ihre Blütezeit zwischen 600 und 1200 nach Christus. Nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. Juni.
Die Ausläufer eines Nordmeertiefs lenken heute Nacht von Westen Regenfälle nach Deutschland, die uns morgen überqueren. Ab Sonntag macht sich dann zunehmend hoher Luftdruck bemerkbar, der uns in der neuen Woche mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen beschert. Im Westen und Nordwesten ist es schon zu Beginn der Nacht wolkenverhangen und es fängt an zu regnen. Ansonsten zeigen sich gebietsweise die Sterne. Morgen breiten sich die Regenfälle nach Osten und Süden aus. Im Westen und Nordwesten bekommen die Wolken am Nachmittag immer größere Lücken und es gibt nur noch einzelne Schauer. Der Wind weht überwiegend mäßig, an der See auch frisch. Dort sowie in Schauernähe gibt es starke Böen. Im Rhein-Neckar-Raum heute Nacht bis 14, in einigen Alpentälern nur 6 Grad. Auch morgen für die Jahreszeit zu kühl, 11 Grad am Alpenrand bis 20 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Ab Sonntag steigen dann Temperaturen und Sonnenscheindauer. In der neuen Woche sind zumindest im Südwesten wieder Werte nahe 30 Grad möglich. Hier und da sind vor allem nachmittags einzelne Schauer oder Gewitter unterwegs.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Dreiste Machenschaften. Angela Merkel zürnt den irischen Bankern. Und Exit Marrakesch, der neue Film von Oscar-Preisträgerin Caroline Link, eröffnet das Filmfest München. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.